durch deine Anwesenheit. Wie gesagt, mein Name ist René Deir, ich bin Salzburg, ich bin Lehrerin. Mein Vortrag handelt von Gedankenexperimenten und Philosophieunterricht. Das war das Thema meiner Diplomarbeit auch. Ich möchte ganz kurz einmal sagen, worüber ich sprechen werde in den nächsten 20 Minuten, also der Aufbau von folgendermaßen aus. Ich möchte zuerst noch eine Einleitung darauf eingehen, was Gedankenexperimente auszeichnet, die Hardfacts. Gedankenexperimenten als Ausgangslage. Kunstkritisch sind die Arbeitsweise von Gedankenexperimenten. Kurz möchte ich auf die Philosophie eingehen und Gedankenexperimente in der Philosophie, aber hauptsächlich dann auf den Philosophieunterricht. Möglichkeiten, die Gedankenexperimente bieten, von der Verbindung mit dem Lehrplan möchte ich das betrachten und einige konkrete Einsatzmöglichkeiten skizzieren. Also wir beginnen mit einem Gedankenexperiment. Sie sind jetzt 17, 18-jährige Philosophie-Schüler. Was wäre wenn? Nebenan, du spielst in einer Band, aber er hatte nie einen Auftritt. Auf deiner Geburtstagsfeier überrascht dich dein Vater, er hat alles bei eurem ersten Bandauftritt vorbereitet. Das Publikum freut sich schon, es ist alles vorbereitet, doch der Frieden sinkt. Der Auftritt endet peinlich und wird halt noch wütend und traurig. Die große Frage, wie hat der Vater, wie das Handeln des Vaters zu beurteilen? Kann man eine Handlung aufgrund ihrer Folgen oder aufgrund ihrer Absicht? Gedankenexperimente sind für den Philosophieunterricht, glaube ich, sehr gut geeignet, weil sie zum einen mit fast jeder philosophischen Fragestellung verbindet werden können. Und zum anderen können sie mit dem Erreichen von zahlreichen Lehr- und Lernzielen aus dem Lehrplan verknüpft werden. Ich glaube, der ganz besondere Anreiz für Schüler besteht darin, dass die Methode schülerzentriert arbeitet und auch an die Erlebniswelt von Schülern anknüpfen kann. Dann nehme ich jetzt das Beispiel her. Ein großer Vorteil ist, dass die Schüler so aktiv eingebunden werden in den Philosophieunterricht und auch die Scheu vor abstrakten und philosophischen Fragestellungen verlieren können. Jetzt einmal zu der Frage, was sind überhaupt Gedankenexperimente, was zeichnen sie aus? Zum Aufbau von Gedankenexperimenten. Gedankenexperimente haben in ihrer Grundform einen bestimmten Aufbau. Das heißt, sie haben eine Basis, sie haben eine bestimmte Frage gefolgt oder einen Fragenkomplex, dann folgt der eigentliche Versuch, die Überlegungen, und es soll einen Rahmen geben, in dem das Ganze eingebettet ist. Die Basis sind irreale, fiktive, oft kontrafaktische Überlegungen. Nehmen wir an, du könntest nochmal leben zum Beispiel. Wenn wir jetzt das Beispiel vom Anfang betrachten, kann man sagen, die Basis, also diese hypothetischen Prämissen, wie das ist, dass der Vater diesen Bandauftritt geplant hat, und die ganze Bandgeschichte, die Frage ist dann, wie ist das Handeln des Vaters zu beurteilen, die Überlegungen folgen von den Schülern, das Einbetten würde dann in die Ethik natürlich danach erfolgen. Es gibt drei verschiedene Arten von Gedankenexperimenten. Es gibt reine Gedankenexperimente, die sind zwar vorstellbar, aber die sind nicht realisierbar, kontrafaktisch. Im anderen könntest unsterblich sein. Es gibt realitätsnahe Gedankenexperimente, sind realisierbar, eher unwahrscheinlich, man denke an Gesellschaftsutopien zum Beispiel. Und dann gibt es die ganz große Gruppe der verdeckten Gedankenexperimente. Verdeckte Gedankenexperimente sind nicht in ihrer reinen Form, also nicht in der Form von Basisfrage, Überlegung und Rahmen zu finden, man kann sie aber diese bringen. Verdeckte Gedankenexperimente kann man ganz viel in der Literatur zum Beispiel vor, man denkt an Charakterwandlung oder an das große Genre Science Fiction, ganz typisch. Genau, das sind die drei großen Arten. Zur Abgrenzung sind das also Gedankenexperimente, also das ist kein Gedankenexperiment. Nicht jedes Gedankenspiel, nicht jede Geschichte, jedes in jede Fantasiereise, ein Gedankenexperiment. Das Wichtige, das vorher schon kurz anklingen lassen, ist, dass es in die Grundform zu bringen ist. Wenn ich eine Geschichte in die Grundform eines Gedankenexperiments bringen kann, kann ich sagen, ich zähle dazu. Genau. Dann zur Formulierung. Es gibt diese ganz typischen Formulierungen. Was wäre denn? Nehmen wir an. Man stellt sich vor, gegeben es ist, all diese Dinge, muss aber nicht sein. Aber das sind auch Sachen, die über Gedankenexperimente etwas leichter erkennen kann. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist Funktionen und Ziele von Gedankenexperimenten. Da haben wir einige aufgelistet. Was kann ein Gedankenexperiment, was für Möglichkeiten bietet es? Neue Perspektiven erkennen, Theorie bestätigen oder erklären, verdeutlichen. Dann auch ganz viel hinterfragen, Denkmuster hinterfragen, unser Handeln hinterfragen, unsere Wertvorstellungen. Auseinandersetzen, kritische Auseinandersetzen mit dem gesellschaftlichen Leben natürlich. Problematische Aspekte aufdecken, das heißt auch selbstverständliche Sachen, also die Sachen, die wir selbstverständlich annehmen und hinterfragen. Empathie üben, natürlich gerade schulrichtig, aber differenzierter wahrnehmen, der Flexibilität und Kreativität und Denken fördern. Ich werde noch mehr auf das eingehen, wenn ich dann konkrete Beispiele sage. Merkmale von Gedankenexperimenten. Ein Gedankenexperiment ist erfunden worden mit einer gewissen Intention meistens, weil ich etwas Bestimmtes aufzeigen will. Man will auch Änderungen im Denken des Lesers bewirken. Trotzdem, das ist ganz wichtig, dass der Ausgang eigentlich offen ist. Das Experiment ist ein Versuch, das darf vorher nicht festgeschrieben sein, dass zum Schluss rauskommt. Dann das Irreale, ein offensichtliches Merkmal. Das Irreale kommt immer vor, also das Selektive in Gedankenexperimenten. Und die Vorstellungskraft als Voraussetzung. Die Vorstellungskraft und Veränderungskraft, oder wie der Schülerin und der Schülerin, wird geschult, wenn man mit Gedankenexperimenten arbeitet. Okay, dann gibt es bestimmte Kunstgriffe von Gedankenexperimenten. Ich sage es laut. Man kann einige, ziemlich viele eigentlich, so die Kunstgriffe, solche Arbeitsweisen identifizieren, die die Basis ausbilden, also die diese Situation schaffen, auf der heraus dann das Gedankenexperiment entstehen kann. Beispiele. Also ich werde es erklären, ich werde es ein Beispiel sagen. Die fiktive Nichtung. Man geht davon aus, dass es nicht existiert. Nehmen wir an, es gäbe keine Schriftsysteme, denken wir uns elektrische Geräte aus unserem Haushalt weg. Dann gibt es experimentelle Umkehrung. Das heißt, man stellt Sachen auf den Kopf, bekannte Tatsachen. Und schaut, ob das vielleicht doch auch Vorteile bringen würde. Ganz bekannt ist die Überlegung, man könnte kriminelle Menschen ins Gefängnis oder ins Krankenhaus schicken und kranke Menschen ins Gefängnis. Was würde das zum Beispiel untermauern, könnte man fragen. Es gibt ganz viele Menschen, die haben natürlich eine Mitschuld an ihrer Krankheit, nicht krank zu werden. Fiktive Analogien. Das heißt, man probiert Vergleiche herzustellen zwischen Sachen. Ganz bekannt natürlich Platons Höhle, das ist ein verdecktes Gedankenexperiment. Ganz oft werden fiktive Analogien auch im Zusammenhang mit Tierrechten diskutiert. Wir nehmen an, ausländische Wesen würden kommen, um uns zu behandeln wie wir Tiere, zum Beispiel. Analogie. Simulation und Nichtwissen. Man kann leicht an Rawls Theorie denken, der Schleier des Nichtwissens. Es ist sehr schwierig, dass man Wissen, was man eigentlich hat, wegdenkt. Kann man natürlich auch tun. Die fokussierende Abstraktion geht davon aus, dass man nur Gemeinsamkeiten von was hat vorkehrt. Also man tut einen bestimmten Standpunkt in den Mittelpunkt drücken von Überlegungen und von allen anderen Sachen absehen. Beispiel, Frage zur Sterbehilfe. Ist es gerechtfertigt, einem Menschen beim Sterben zu helfen, außer sich des Sterbenden? Man betrachtet nicht die gesetzliche Grundlage, Situation des Helfers, all diese Dinge. Die fokussierende Abstraktion. Dann gibt es die nicht wissenschaftliche Hochrechnung. Das heißt, wenn so Fragen, was wäre, wenn das für jeden zugänglich wäre, was wäre, wenn alle so handeln könnten. Ich nehme an, man könnte den genetischen Code knacken, Babys gestalten, wie würde es in Zukunft aussehen. Nicht wissenschaftliche Hochrechnung. Der Perspektivwechsel ist gerade für die Schule besonders gut, auch der fremde Blick genannt. Das heißt, man probiert aus einer anderen Sichtweise etwas zu betrachten. Mit wem anderen kommst du als Kriegsflüchtling nach Österreich? Was würdest du dir erhoffen und erwarten? Gibt die Annahme aufgezählt. Imaginäre Erfindungen, Spiele mit der Zeit, Vermischung der Arten, ideale Lebewesen, fiktive Eingriffe in Geschichte und. Also es gibt ganz viele Kunstgriffe oder Arbeitsweisen von Gedankenexperimenten. Ganz kurz zu Gedankenexperimenten in der Philosophie. Das ist ganz klar, die Philosophie hat es keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, es hat immer Gedankenexperimente gegeben. Natürlich nicht nur in der Philosophie, also ganz berühmt aus anderen Wissenschaften gibt es. Physik zum Beispiel, Galileos Allzweierkörper oder Newton, ganz viel gemacht, Einsteins auch zum Experiment. In der Philosophiegeschichte kann man aber auch sagen, dass es eigentlich in ziemlich allen Teilbereichen sich welche finden lassen. Drei ganz bekannte, Söhngleichnis von Platon, das eben ein verdecktes, das man hier reinkommen kann. Das chinesische Zimmer von John Searle, kennen wahrscheinlich auch viele. Ist gerade immer im Zusammenhang mit Intelligenz und Computern. Also, ob ich es kurz erklären soll, ist ein Mensch sitzt in einem Zimmer, abgeschlossen von der Außenwelt, und es werden immer wieder kleine Zettelchen in chinesischer Schrift ihm zugespielt, und er findet ein Handbuch vor. Es sind die in seiner Muttersprache, also Muttersprache von Menschen drin, unikinetisch, ist in Verbindungen hergestellt. Der kann so von dem Input, den er kriegt, den Output machen und kann Antworten draufschreiben und die zurückgeben. Und der das lesen würde außerhalb des Zimmers, würde natürlich den Eindruck gewinnen, die Person kann kinetisch, dieses kinetisch mächtig, das kann man natürlich nicht sagen. Und das Vergleich mit Computern, mit Input und Output, kann man Computerintelligenz zusprechen. Nein. Das zweite, was immer, das dritte, was ich auch gelistet habe, ist der weltberühmte Geiger von Julius Thompson. Ganz oft in der Diskussion um Abtreibung, um Selbstbestimmungsrecht der Frau und das Recht auf Leben kollidiert da. Ich erkläre es vielleicht auch kurz. Ein Passant wird entführt und findet sich in einem Krankenhaus wieder. Er ist mit seinen Organen verbunden, mit denen eines weltberühmten Geigers. Würde er sagen, er geht jetzt, würde der Geiger sterben. Die Ärzte sagen aber, sie hoffen, dass in circa 9 Monaten der Geiger wieder selbstständig fähig ist zu leben. Soll er gehen oder soll nicht gehen, der Passant? Ist eben das Selbstbestimmungsrecht oder das Recht auf Leben des Geigers? Mit Abtreibung wird das ganz oft diskutiert. Aber jetzt aber zum Philosophieunterricht zurück. Möglichkeiten, Gedankenexperimente, Philosophieunterricht. Also, Schüler können lernen, sachbezogen zu argumentieren. Durch kreatives Arbeiten, das ist ja mit Fantasie verknüpft. Zusammenhänge können geklärt werden. Unser Wissen kann vervollständigt werden, indem man neue Aspekte integriert. Kausalfaktoren können gewichtet werden, also man kann sich auch klar darüber werden, wie man was gewichten würde. Werturteile begründen. Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten. Weitere werden zum Beispiel noch Standpunkte verteidigen. Folgen durchspielen, neue Fragen zu entdecken und zu durchdenken, Faktoren zu berichten. Da ist es wichtig zu sagen, dass es für Schüler oft gar nicht so schwierig ist, sich auf Gedankenexperimente einzulassen, weil Schüler ganz oft auch mit fiktiven Welten durch Computer, Science Fiction und sonst was in Verbindung stehen und das oft recht unbefangen an die Sache herangehen können. Nun zum Lehrplan. Der österreichische Lehrplan für allgemeine höhere Schulen ist in Teilen gegliedert. Den allgemeinen didaktischen Teil und den fachspezifischen Teil, der wiederum den didaktischen und inhaltlichen Teil gegliedert ist. Man kann jetzt, wenn ich mir das genau anschaue, für jeden Teil dieses Lehrplans Möglichkeiten finden, um Gedankenexperimente einzubauen und so sich Lernlernzielen anzunähern. Ich sage einige wenige Beispiele. Allgemein didaktischen Lehrplan, also viele, die vorgegeben sind, sind zum Beispiel Fähigkeit zur Kooperation, Schulen des Urteilsvermögens oder Grundwertevermittlung, Solidarität, Selbstverantwortung, Weltoffenheit und Akzeptanz. Da denkt man an den Perspektivenwechsel, man versetzt sich in die Situation eines Kriegsmitglieds hinein. Das alles kommt dazu gelten. Zum Fachlehrplan gibt es die didaktischen Ziele, Flexibilität im Denken lernen, eigenständige Bearbeitung von Aufgaben und das Einbeziehen verschiedener Lernformen. Gedankenexperimente können natürlich allein durchgeführt werden, sie können in Gruppen durchgeführt werden, sie können mündlich durchgeführt werden, sie können schriftlich durchgeführt werden. Man kann selbst Lösungen finden, man kann sich in andere hineinversetzen müssen. Das ist, glaube ich, mit Flexibilität im Denken lernen. Verschiedene Lernformen integrieren. Alles auch die didaktischen Ziele, die vorkommen. Dann zum inhaltlich spezifischen Teil. Der inhaltlich spezifische Teil vom Philosophieunterricht sind 4 Kernbereiche. Ich habe jetzt alle 4 mal aufgelistet, indem ich jetzt jeden eingegangen bin, mein exemplarisch vorlegen. Erste ist philosophische Fragestellungen kennenlernen und beschreiben. Wie ist das Gedankenexperiment als Beispiel jetzt zu mir vor? Du gehst früh morgens in die Schule, siehst, dass die Wiese nass ist und fragst deine Freunde, warum das eigentlich so ist. Ein Freund antwortet dir: Mein Opa hat gesagt, das ist ganz normal, Wasser bleibt im Gras am Hängen. Der zweite meint, das heißt Tau und ist kondensiertes Wasser. Und danach sinkt die Temperatur, dann kondensiert der Wasserdampf, und bleibt im Tröpfchen an den Gräsern hängen. Welche Antwort bevorzugst du und warum? Das sind philosophische Fragestellungen. Das zweite, die Problematik und Wirklichkeit ihrer Erkenntnis nachvollziehen und analysieren. Du bist auf einem Jahrmarkt, du bist ein Spiegelkabinett, der Spiegel ist eigentlich klein und dick. Du glaubst natürlich, das ist eine Verzerrung, hörst aber wen, der zu dir sagt. Du glaubst, dass das, was du siehst, falsch ist. Weil du glaubst, dein Verstand sagt dir das Richtige, doch du musst deinen Sinnen vertrauen, durch sie erlebst du die Welt, die Farben und auch deinen Körper. Woher willst du denn wissen, dass nicht das, was du hier siehst, genauso eine Art des Wahren ist? deine Sinne können integriert dort täuschen. Die Frage dazu, stimmt das, was der Mann sagt? Wie sicher kannst du das sein, dass deine Sinne dich nicht täuschen? Zum Dritten, sich mit dem Wesen des Menschen auseinandersetzen. Ich sage, ich mache eine Weltentwicklung, entdeckt einen neuen Kontinent, alle Menschen sind stumm, sie haben keine Sprache entwickelt, wie unterscheidet sich das Leben? Ethische Grundpositionen kennenlernen und ethische Fragestellungen analysieren. Das wäre jetzt zum Beispiel vom Anfang, wenn ich noch zurückkomme, der Band auftritt, wie seine Handlung zu beurteilen. Gehen wir kurz einige Sachen zu den Einsatzmöglichkeiten. Gedankenexperimente können im Philosophieunterricht in Textform eingesetzt werden, vorgelesen oder vorgelegt, das Ganze zuerst ausgeteilt oder nur schrittweise, sodass die Schüler selbst überlegen können. Diskussionen und Debatten eignen sich natürlich, gerade wenn es Entscheidungsfragen zu diskutieren gibt, das ist natürlich eine gute Einsatzmöglichkeit. Eine ganz beliebte Variante sind Rollenspiele, das heißt, Schüler müssen sich in bestimmte Rollen hineinversetzen und aufgrund der Rolle argumentieren. Ganz bekannt sind Dilemmata, wie zum Beispiel das Heinz-Dilemma, das kennen wir schon. Ganz typisch. Und Schreiben. Kreatives Schreiben ist eine Möglichkeit, erörterndes Schreiben. Alles kann man auch. Wichtig ist natürlich die Vor- und Nachbereitung von genannten Experimenten. Also man muss schon klären, in welchem Zusammenhang man das macht. Und ganz wichtig ist auch, fächerübergreifender Unterricht. Da gibt es die Fragestellungen leicht möglich. Also man kann sagen, es gibt drei Stufen, in denen man genannte Experimente einfließen lassen kann. Man kann sie einfach nur lesen und interpretieren und kritisieren. Man kann sich selbst durchführen und wenn die Schüler vertraut sind, wie genannte Experimente aufgebaut sind, können sie sie sogar selbst erfinden und gegenseitig durchführen lassen. Zur Durchführung, also wichtig, die Sicherung der Ergebnisse, habe ich schon gesagt. Eine große Frage war für mich immer die Beurteilung, wie würde man das beurteilen, wenn Schüler sich an genannten Experimenten versuchen im Unterricht. Ich glaube, dass es, dadurch, dass es ganz oft keine Fragen sind, die man richtig oder falsch beantworten kann, würde man eher beurteilen, ob sie Schüler darauf einlassen, ob sie die Aufgabenstellung erfüllen, also die, das eigentliche Ergebnis. Genau. Ja, also Konklusion, würde ich sagen, natürlich glaube ich, dass man Gedankenexperimente sehr gut einsetzen kann im Unterricht, dass es ganz vielfach möglich ist, mit ihnen zu arbeiten, zum einen Richtung Wissenschaft, also wirklich Argumente finden und Kausalketten zu durchdenken, das sind dann wirklich Sachen, die man gut machen kann mit Schülern, zum anderen aber auch dieser fantasievolle, kreative Aspekt, das für Schüler sehr einladend ist. Wichtig ist auch, natürlich muss man betrachten hinsichtlich des Lehrplans, die Grundlage für den Philosophieunterricht, aber darüber hinaus sind die Fertigkeiten, die man lernt, die ja außerhalb auch von der Schule für wichtige